bin nicht so weit. Hi. Zunächst möchte ich sagen, dass ich mich wirklich sehr darüber freue, wieder einmal hier in Kiel sein zu dürfen. Nicht nur all die bekannten Gesichter wieder zu sehen, sondern auch das eine oder andere Neue kennenzulernen. Aber vor allem freue ich mich darüber, ein wenig von den Errungenschaften meines theologischen Studiums mit hierher in meine Heimatgemeinde tragen zu können. Schon einiges habe ich lernen können in Eversbach, vieles denke ich inzwischen anders. Das hat mir die Entscheidung für das Predigtthema heute nicht unbedingt einfacher gemacht. Im Gegenteil. Es gibt so vieles, über das ich mit euch sprechen möchte. Und so habe ich als Kriterium für die Wahl meines Predigtthemas heute mein größtes Aha-Erlebnis gewählt. Also das, was mich im Studium bisher am meisten mitgenommen, beeindruckt hat, das bringe ich euch heute mit. Wie der Willi gesagt hat, für ein vertiefendes Gespräch werde ich am Anschluss gerne zur Verfügung stehen, sei es auf ein mögliches Studium an der THE bezogen oder auf Inhalte der Predigt. Doch auch über das eine oder andere persönliche Gespräch würde ich mich sehr freuen. Von der Vieldeutigkeit der Heiligen Schrift und der Einheit des Wortes Gottes ist der Titel, den ich über die Predigt gestellt habe. Mit der Heiligen Schrift lässt sich ja einiges machen. Kindesmisshandlungen lassen sich damit begründen, Sklaverei rechtfertigen. Ja, sogar die schweigende Unterordnung der deutschen Kirche unter den NS-Staat war dem biblischen Anspruch zugrunde gelegt. Vieles ist auch gar nicht so leicht zu verstehen. Dafür gibt es die theologische Betrachtung und die Verkündigung, insbesondere durch die Predigt, die zum Verständnis der frohen Botschaft beitragen soll. Aber oft liegt auch einfach eine, sagen wir, ungünstige Herangehensweise an den biblischen Text vor. So wollen wir heute Vormittag einmal schauen, was mit der Botschaft eines von mir ausgewählten Textes passiert, wenn wir uns ihm aus verschiedenen Perspektiven nähern. Ziel der Predigt soll aber nicht sein, dass sich ein jeder die Botschaft heraussucht, die ihm am besten dünkt. Ein Ergebnis soll auf jeden Fall in dem Einverständnis liegen, dass es zwar vielfache Deutungsmöglichkeiten biblischer Texte gibt, aber deren wesenhafte Botschaft immer zu einer gemeinsamen Mitte führen. Bevor ich den Predigttext lese, sei noch kurz Rechenschaft über die Wahl der Übersetzung abgelegt. Ich habe ein paar der gängigen Übersetzungen studiert und dabei keine gefunden, die dem hebräischen Urtext in angemessener Weise gerecht wird. Schlussendlich habe ich mich für die neue Elberfelder Bibel entschieden. Andere, freiere Übersetzungen vermögen es kaum, jeweils alle Bedeutungsnuancen zu übertragen. Das ist dann kein fehlendem Engagement geschuldet, sondern einfach der Verschiedenheit unserer Sprachen. Deshalb auf jedwede Interpretation zu verzichten, so wie es die Elberfelder zu tun vorgibt, ist deshalb nicht besser. Der Hebräer drückt immer alles über drei, vier Ecken aus. Er umschreibt etwas lieber, als einen abstrakten Begriff dafür zu entwickeln. Das muss dann interpretiert werden. Damit aber alleingelassen entstehen die ersten Missverständnisse. Darum den Text aus der Elberfelder. Prediger 9, 7 bis 10. Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink dein Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben und an deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Denn es gibt weder Tun noch Berechnung noch Kenntnis noch Weisheit im Scheol, in den du gehst. Das ist doch wunderbar. Lassen wir alle stehen und liegen und fangen an, das Leben so richtig zu genießen. Brot und Wein, modische Garderobe, hochwertige Kosmetik und zu guter Letzt Sexualität. Viel mehr werden die doch damals auch gar nicht gehabt haben, sich das Leben zu versüßen. Kino, Internet, Disneyland, all das gab es doch da längst noch nicht. Das höchste der Gefühle ist hier also beschrieben. Es gab damals nichts, womit man sich das Leben besser hätte genießen können. Und wie lässt sich ein ausschweifender Lebensstil finanzieren? Ist doch egal. Gott wird uns schon versorgen. Schließlich ist es doch sein Wort, in dem er dazu auffordert. Außerdem hat er doch längst Wohlgefallen an meinem Tun gefunden. So kann ich frohen Mutes alles angehen, wonach mir der Sinn steht. Aber wenn man sich den Gedanken so auf der Zunge zergehen lässt, irgendwo hat man doch auch schon mal was anderes gehört, das diesem Aufruf zu einem ausschweifenden Lebensstil widerspricht. Und doch steht es da. Oder vielleicht doch nicht. Schon im Vergleich mit anderen Übersetzungen lässt sich allein auf sprachlicher Ebene ausmachen, dass diese Deutung gar nicht so eindeutig ist. Hilfreich ist es jetzt natürlich, in den Urtext schauen zu können. Denn da springt schon im zweiten Teil des ersten Satzes etwas ins Auge, das dem gesamten Text eine andere Bedeutung zu geben vermag. Die Wendung nämlich, die hinter dem frohen Herzen steht, mit dem der Wein getrunken werden soll, lässt sich nämlich auch anders verstehen. Tatsächlich ist die Elberfelder nämlich an dieser Stelle einen ziemlich weiten Weg in ihrer Interpretation gegangen. In seiner Grundbedeutung heißt dieses Adjektiv nämlich erstmal nur gut. Ferner muss der Begriff des Herzens aufgeschlüsselt werden. Ich denke, ich kann getrost davon ausgehen, dass hier das Herz als der Sitz der Gefühle verstanden wird. Allerdings beschreibt nicht jede Sprache den Sitz der Gefühle auf gleiche Weise. Im Griechischen heißt es beispielsweise tas planchna, das wörtlich schlicht Eingeweide meint. Die Griechen fühlen also mehr so in den Eingeweiden und weniger im Herzen, so wie wir. Von irgendeinem Indianerstamm habe ich gehört, dass es deshalb als äußerst primitiv gehalten wurde, weil sie kein Wort für Liebe hatten und folglich keine Liebe kannten. Erst spät fand man dann heraus, dass sie einfach eine uns fremde Umschreibung für dieses doch abstrakte Phänomen entwickelt hatten. Sie trugen ihr Herz in Öl, wenn sie verliebt waren. Und so benutzen auch die Hebräer eher ein anderes Wort, um den Sitz der Gefühle zu beschreiben. Lev, das hebräische Wort, über das wir uns hier unterhalten, kann man mit Herz übersetzen. Gemeint ist damit aber mehr der Verstand, die Sinne, bis hin zu dem, was wir Vernunft nennen. Trinke, aber mit Sinn und Verstand. Weiter steht da was von Mühen und von Kraftaufwenden. Mühevoll ist das Leben ja tatsächlich auch, ohne dass wir uns morgens zur Arbeit quälen, zur Schule, in die Uni. Oft genug braucht es nicht mal den Abwasch, die Wäsche und den Müll, um das Leben als mühevoll zu erleben. Aber Kraft soll hier aufgewandt werden. Und zu welchem Amüsement musst du Kraft aufwenden? Zu welchem Vergnügen musst du dich abbringen? Hier will also irgendwas nicht passen. Ein Blick in den Urtext gibt hier allerdings nur wenig Aufschluss. Aber ein kurzes Resümee. Genieße das Leben, aber sei vernünftig dabei. Und was unter deine Hand kommt, das erledige. Damit weicht sich der zunächst doch starke Imperativ allmählich auf. Ein wirkliches Verständnis der Episode hat sich aber immer noch nicht einstellen können. Schauen wir noch einmal, ob die Botschaft verständlicher wird, wenn wir den Text links und rechts von unserem Absatz betrachten. Aus Gründen der Zeitersparnis nenne ich euch aber einfach gleich das Ergebnis. Thematischer Knotenpunkt der Einleitung des Kapitels ist die Unausweichlichkeit des Todes eines jeden von uns. Wir sterben sowieso, also lasst uns das Leben genießen. Nee, das verschiebt das Gewicht wieder in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Was steht denn hinten an? Da wird von der Unverfügbarkeit des Erfolges und der sich Unsicherheit der Zukunft berichtet. Das Leben genießen im Angesicht des Todes, der Unverfügbarkeit des Erfolges und der Unsicherheit dessen, was kommen mag. Und was hat das mit dem Aufruf zur aktiven Handlung zu tun? Hier scheinen wir nicht weiterzukommen. Wollen wir einmal untersuchen, in welchem Kontext das Kapitel eingebettet ist. Was will das Predigerbuch als solches eigentlich vermitteln? Wenn wir das Buch insgesamt ja, ich sehe ja hinter mir, was passiert. Schade. Bitte? Ja, auf jeden Fall ist das die Gliederung des Buches insgesamt. Wir haben die Überschrift am Anfang, das Nachwort am Ende. Eingerahmt wird es durch ein Motto. Und innerhalb dieses Mottos finden wir dann das Korpus des Buches. Und das Motto ist das, was ich kurz beleuchten möchte. Es heißt nämlich, alles ist Nichtigkeit. Wörtlich steht am Anfang, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Und am Ende, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, alles ist Nichtigkeit. Nichtig, alles ist nichtig. Was ist nichtig? Alles. Oder bezieht sich das vielleicht doch nur auf den Inhalt des Buches, der doch von diesem Motto umrahmt ist? Noch einmal ein kurzer Schwenk in das alte Bildungswesen. Damals gab es nicht nur keine PowerPoint-Folien, sondern auch nur wenig von dem, was wir heute unter dem Begriff Papier kennen. Schulische Bildung erfolgte, indem der Lehrer diktierte und der Schüler wiederholte und auswendig lernte. Vieles war also nur via Sprachverkehr erschließbar. So hat man sich bemüht, beim Verfassen von Texten, das eben auch sehr teuer war, auf eine Form zu achten, in der sich der Text besonders leicht erschließen lässt. So ist im Alten Testament häufig ein konzentrischer Aufbau zu finden. Solche literarischen Strukturen haben verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel sollen sie hier die Wichtigkeit dessen bezeugen, was hier im Inneren des Textes, also im Inneren des konzentrischen Aufbaus dargestellt wird. Und so, wie sich die Bausteine hier gegenüberliegen, zeigen sie eben auf dem Weg nach innen in das Zentrum genau dasselbe wie der auf dem Weg nach außen, liegen sich also quasi gegenüber, sind aufeinander bezogen, aber haben eben auch eine gewisse Bezogenheit auf das Hauptthema, das in der Mitte liegt. Einen solchen konzentrischen Aufbau finden wir dann auch in unserem Text in einer feineren Gliederung. Unser Gliederungsabschnitt trägt dann die Überschrift »Das Leben in Anbetracht des Zufalls und der Vergänglichkeit«. Hier haben wir also auch wieder gegenüberliegen, der Tod als unausweichliches Ende, Tod als unausweichliches Ende, der Aufruf zur Freude und Genuss, Aufruf zur Freude und Genuss, Unverfügbarkeit, Unverfügbarkeit des Erfolges und in der Mitte werden Stärken und Schwächen der Weisheit reflektiert. Ferner zeigt uns diese Gliederung, dass unser Textabschnitt auf keinen Fall nur für sich gelesen werden darf. Einerseits muss er eben mit seinem zusammen mit seinem polaren Gegenüber und andererseits in seiner Funktion innerhalb des Aufbaus verstanden werden. Der Aufruf zur Lebensfreude muss unbedingt zusammengebracht werden mit dem Aufruf zum Handeln im Angesicht des Todes und der Unverfügbarkeit des Lebens bzw. des Erfolges und der Unsicherheit der Zukunft. Und dies nun eben noch im Hinblick auf weisheitliche Anliegen. Wir haben nun nach dem Anliegen des Predigerbuches gefragt und haben hier nun eines gefunden. Die Grenzen der Weisheit sollen reflektiert werden. Aber zu welchem Zweck ist nun zu fragen? Zuvor wollen wir jedoch noch kurz festhalten, ein Aufruf zu Genuss im Spiegel weisheitlicher Anliegen. Nach traditioneller Auffassung wird das Buch König Salomo zugeschrieben, der sich ja durch grenzenlose Weisheit ausgezeichnet hat. Dieser hat nun Zeit seines Lebens Beobachtungen angestellt und reflektiert nunmehr eine angemessene Lebensgestaltung. Leitfrage seines Unterfangens: Was bleibt am Ende? Bereits im ersten Hauptteil des Buches wird dies ersichtlich. Deshalb ein kurzer Blick. Oder auch nicht. Da, schön. Ein kurzer Blick auf die Gliederung. Hier haben wir wieder die Frage, die einmal das ganze Buch eröffnet, aber eben auch diesen Gliederungsabschnitt von 1,3 bis 3,9. Und wie die Frage eben gestellt ist, ach, hier wird es nicht besser, steht die Frage eben auch hier am Ende, die das, den Gliederungsabschnitt eben schließt. Und eben, was wichtig ist, steht hier in der Mitte und das Ergebnis eben auch, der Mensch hat keinen Gewinn. Dann haben wir hier das Experiment, in dem eben herausgefunden wird, das Ergebnis, nach dem gesucht wird. Vorher wird die These aufgestellt, Werkenichtigkeit, Weisheitnichtigkeit, Genussnichtigkeit und eben hinterher die Auswertung. So, und innerhalb dieses Abschnitts wird, also dieser Prozess wird jetzt eingerahmt von zwei Gedichten. Das erste reflektiert eben die Beobachtung, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt, dass alles schon mal irgendwie da gewesen ist. Und das zweite wollen wir uns einmal genauer anschauen, um ein wenig nachvollziehen zu können, wie der Prediger zu seinen Ergebnissen gekommen ist. Das ist das Gedicht im Prediger 3,8, das übertitelt ist mit Alles hat seine Zeit. Und hier haben wir halt gegenüberliegen die einzelnen Aspekte des Lebens, Gebären und Sterben liegen über, Pflanzen und Jeden im zweiten Vers. Im dritten kommt Teilen und Heilen, Abbrechen und Bauen. Und so stehen sich halt verschiedene Dinge des Lebens gegenüber. Und natürlich lässt sich dieses Gedicht seelsorgerlich verstehen. Alles hat eben seine Zeit, es gute wie schlechte Zeiten. Aber hier nach der Frage, die der Prediger eben stellt, was bleibt am Ende, müssen wir überlegen, wenn sich alles gegenseitig aufhebt, was bleibt am Ende? Nichts. Und wenn wir das jetzt aufs ganze Leben beziehen, nehmen wir das mal synonym für eben Beispiele für das ganze Leben, was bleibt am Ende? Nichts. Bleibt einmal zusammenzufassen, was wir haben. Wir wissen, dass wir sterben, als eine unausweichliche Konsequenz unseres Lebens. Und was bleibt am Ende? Nichts. Alles, was wir vom Leben haben, ist das Leben selbst. Also machen wir das Beste daraus. Gestalten wir es uns nach bestem Gutdünken und genießen die Freuden, die uns Gott, der Herr, geschenkt hat, in Ehrfurcht vor ihm. Kommt nichts Wesentliches mehr, das visualisiert werden sollte. Als Letztes bleibt aber noch zu untersuchen, welche Intention das Buch innerhalb seiner nächstgrößeren Einheit verfolgt. Vielleicht wird uns dann auch endgültig gelingen, einen sinnvollen Zusammenhang zwischen den Aufrufen des Genusses und der Arbeit zu denken. Weisheitsliteratur ist der Oberbegriff, unter dem das Predigerbuch mitsamt dem Hiob-Buch, dem Sprüchen und schließlich dem Hohelied gefasst sind. Auch einige Psalmen werden dazu gezählt. Die Weisheit des alten Orients hat die Aufgabe, oder hatte die Aufgabe, das Leben zu beobachten und daraus allgemeine Theorien zu einer Lebensführung zu entwickeln, die von Glück geprägt ist. Der Mensch strebe danach, sich in seinen Beziehungen zu Gott, seinen Mitmenschen und zur Natur zu verstehen. All diese Beziehungen sollen gelingend gestaltet werden, aber auch die Grenzen der Erkenntnis und des Lebens werden hierin thematisiert. Zentrales Thema ist dabei das Erschließen eines Tun-Ergehen-Zusammenhangs. Obgleich schon in der Einleitung der Weisheitsliteratur darauf hingewiesen wird, wo diese Denkweise hinführt. Im Buch Hiob sehen wir deutlich, wie versucht wird, Gottes Handeln an Hiob nachzuvollziehen, indem sündhaftes Verhalten seinerseits vorausgesetzt wird. In den Sprüchen ausschließlich tue so und dir wird so und so widerfahren. Derartige Versuche sind bis in das dritte Jahrtausend vor Christus belegt. Alleinstellungsmerkmal der biblischen Weisheitsliteratur gegenüber der außeraltestamentlichen Schriften ist die Bezogenheit auf Gott. Alle Weisheit ist dem Schöpfungshandeln Gottes zugeschrieben und die Furcht des Herrn ist aller Weisheit Anfang. Mit dem Tun-Ergehen-Denkmuster räumt der Prediger nun auf. Glück und Erfolg sind unverfügbar. Aller Genuss im Leben kommt aus der Hand Gottes. In diesem Spiegel wollen wir noch einmal den Predigttext betrachten, allerdings nicht an der Folie. Der Aufruf zum Genuss folgt also dem Versuch, sich das sprichwörtliche Bein auszureißen, um ein Leben in Genuss zu erwirken. Der Aufruf zum Handeln im Anschluss ist also lediglich ein Zugeständnis und kein Widerspruch. Klar ist es, Leben zu gestalten, aber eben nicht nur im Vertrauen auf das eigene Vermögen. Und auch die Mühen des Lebens sollen angenommen werden, aber eben auch im Vertrauen auf göttlichen Beistand. Das Leben soll gestaltet werden. In vernünftiger Weise, in Ehrfurcht vor dem Herrn und im Bewusstsein, dass alle Freude und aller Genuss aus seiner Hand kommen. Damit wäre die Botschaft des Predigers entschlüsselt. Jetzt müsste man sich allerdings als Nächstes vor Augen führen, dass die Weisheitsliteratur ein Versuch des Menschen ist, von sich aus ein gelingendes Leben zu gestalten, wohingegen Gott doch schon längst Weisungen gegeben hat, die zu einem erfüllten Leben führen sollen. Dem steht natürlich unser Glaube gegenüber, dass die gesamte Bibel Wort Gottes ist. Aber dieses Spannungsfeld aufzulösen, kann nicht mehr Thema dieser Predigt sein. Wovon ich ebenfalls Abstand nehmen muss, ist der Übertrag der alttestamentlichen Botschaft in Bezug auf das Neue Testament. Sicherlich wird zum Beispiel aufgefallen sein, dass recht düster über den Tod gesprochen wurde. Wir wissen da anderes. Aber das Alte Testament in Bezug auf das Neue Testament zu rechtfertigen, ist ein Thema für sich, dem man kaum in einer eigenen Predigt gerecht werden könnte. Aufgabe der Predigt war es nun gewesen, einen Textabschnitt aus der Bibel herauszunehmen und aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Es sollte einmal exemplarisch veranschaulicht werden, dass die Heilige Schrift in ihrem Gesamtzusammenhang erschlossen werden muss. Einzelne Textpassagen oder gar nur halbe Verse, am besten aus der Lieblingsübersetzung oder gar wechseln, so wie es gerade passt, können gerne aus dem Kontext gerissen und für sich in Anspruch genommen werden. Aber ob das dann noch Wort Gottes ist, muss die Frage sein, mit der du heute nach Hause gehst. Von der Vieldeutigkeit der Schrift und der Einheit des Wortes Gottes habe ich über diese Predigt gesetzt. Dass die Bibel verschiedentlich verstanden werden kann, hat sicherlich sein Gutes. Oft hängt es auch damit zusammen, wo wir im Glaubensleben stehen. Was für mich gerade von akuter Relevanz ist, kann für dich völlig unwichtig sein. Wir leben in einer pluralen Welt mit ganz unterschiedlichen Menschen, mit ganz individuellen Prägungen und individuellen Verletzungen. So brauchen wir auch individuellen Umgang mit uns. Bei aller biblischer Vielfalt gibt es aber doch eine Mitte, in der alle Stränge zusammenlaufen. Jesus Christus, der als Sohn Gottes auf die Welt gekommen ist, um die Trennung zwischen uns und unserem Schöpfer aufzuheben und Gemeinschaft mit ihm zu ermöglichen, in welcher wir nicht nur ein gelingendes Leben erfahren, sondern vielmehr erfahren, was ein gelungenes Leben ausmacht, ja, was Gott mit Leben meint. Die Einheit des Wortes Gottes findet sich in Jesus Christus wieder, der zur Nachfolge aufruft, auf das unser Leben gelinge. So lasst uns beim Horchen auf das Wort Gottes danach fragen, was es uns sagen möchte und nicht, ob wir in ihm Bestätigung finden für das, was wir irgendwie schon wussten. Amen.